Zu Beginn möchte ich ein kurzes Erlebnis erzählen, das ich schon einmal hier erzählt habe, aber ich finde es so nett, dass ich es gerne wiederhole. Von einer alten Dame, die manche unter uns kennenlernte, Bertha Isselmann, inzwischen schon gestorben. Sie wurde 96, ehe sie starb, oder 95. Im Lauf ihres Lebens ist sie erblindet, so ab 40 beginnend immer etwas weniger. Sehkraft. Und sie hatte eine Liebe für Menschen und hatte die Gelegenheit, überall, wo sie war, Leute auf Jesus anzusprechen, auf eine sehr nette, manchmal auch ungewohnte Weise. Einmal fuhr sie im Zug und erkannte, dass ihr gegenüber irgendwie ein Mann saß, der Zeitung las. Sie fragte ihn, was machen Sie? Und er sagte, ich löse Kreuzworträtsel. Und sie fragte ihn, was meinen Sie? Vater, vergib ihnen oder es ist vollbracht? Wissen Sie, die wahren Kreuzworträtsel, die löst man nicht auf dem Papier, sondern im Leben. Und dieser Mann war natürlich völlig verblüfft. Sie hatte da einfach ein Wortspiel draus gemacht, Kreuzwort und Kreuzwort. Jesus hat ja 7 Worte am Kreuz gesagt. Und dann haben sie sich 3 bis 4 Stunden unterhalten während dieser langen Bahnfahrt und dann verabschiedet, die Adressen ausgetauscht. Nach 4 Wochen schrieb dieser Mann ihr eine Postkarte und ja, bedankte sich und sagte, wissen Sie, ich habe mein persönliches Kreuzworträtsel gelöst. Ja, 7 Worte Jesu am Kreuz, darüber möchte ich heute mit Ihnen nachdenken, wobei ich sie in eine gewisse Reihenfolge gebracht habe. Die sind ja verteilt auf 4 Evangelien, also meine Reihenfolge muss nicht die biblisch verbindliche sein, sondern nur eine Folge, von der ich denke, dass sie logisch sein könnte. Der erste Satz: Jesus betete für seine Gegner und den Tätern, die ihn gerade ans Kreuz geheftet hatte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Also er spricht die Beziehung zu den Tätern an, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn ich Ihnen heute Morgen sagen würde, Sie wissen in dieser oder jener Weise nicht, was Sie tun, wären Sie beleidigt, weil das ja bedeuten würde, ich weiß mehr über Sie als Sie selbst. Jesus wusste, dass die Leute irgendwo ein Stück weit eine Engführung haben. Die einen waren religiös fanatisch, die sagten, diesen Gotteslästerer muss man aus der Welt schaffen. Und die anderen waren einfach nur spottende Mitläufer, die sagten, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch jetzt mal ein kleines Wunder, steig da runter und die anderen 2 kannst du auch gleich noch runterholen und dann werden wir an dich glauben. Das heißt, sie wollten so ein kleines Schauwunder haben, so einen kleinen Gottesbeweis direkt vor ihren Augen, dann würden sie auch glauben. Und dann gab es natürlich noch die gehorsamen Befehlsempfänger, die Soldaten, die haben einfach das gemacht, was ihnen aufgetragen war. Und da war ein Hauptmann, der das Ganze kommandiert und der oberste Befehl kam von dem Gouverneur des Landes, dem Pilatus. Und insofern waren sie alle richtig am Tun. Der Pilatus wusste natürlich auch, was er tat. Er wollte den Juden noch eins auswischen an diesem Kreuz und hat da so eine nette Aufschrift anbringen lassen, abgekürzt INRI, das ist die Abkürzung für 4 Worte. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum auf Lateinisch, Jesus von Nazareth, König der Juden. Damit es aber auch die Gebildeten verstehen konnte, hat er es noch auf Griechisch hingeschrieben. Und damit es auch die Einheimischen richtig verstehen, noch auf Hebräisch. Er wusste also, er konnte am Ende diesen Juden noch eins auswischen, indem er sagte, guck mal, so einen König habt ihr, so einen Elenden, der da am Kreuz hängt. Ja, jeder wusste irgendetwas und Jesus sagte, sie wussten gar nichts. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber vergib ihnen. Er starb also ohne Bitterkeit, sondern mit Vergebung. Jetzt ist natürlich interessant die Frage, wie stehen Sie denn zu dem Kreuz Jesu? Ist das nur so ein nettes Zeichen, dass Sie um den Hals hängen oder neuerdings auch ans Ohr oder sonst irgendwo an die Wand, sei es im Kreistag oder irgendwo vielleicht in der Gastwirtschaft, wo Sie in Urlaub sind? Oder ist das wirklich ein Todesgerät, an dem der Sohn Gottes sein Leben gelassen hat für Sie? Wir haben ja vorhin gerade diesen Bibelvers gehört, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ja, an der Stelle könnten Sie ja Ihren eigenen Namen einsetzen. Also so sehr hat Gott Frau so-und-so geliebt. So sehr hat Gott Herrn so-und-so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für Herrn so-und-so und Frau so-und-so gab, damit Frau so-und-so, wenn sie an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich persönlich war früher ein Anhänger der Evolution. Sie kennen das ja, wieso das Leben aus dem Wasser kommt und lauter unbewiesene Dinge sich im Leben verbreitern und vermehren. Und der Mensch schließlich vom Affen abstammt, ein nackter Affe, der vom Baum runterging, plötzlich statt Schwarz-Weiß-Fernsehen Farbfernsehen in den Augen hatte und ähnliche schöne Dinge. Und ich fand es großartig, aber ich konnte die Bibel nicht verstehen und sagte, wenn das stimmt, gab es nie einen Sündenfall. Denn ein Affe, der vom Baum steigt, hat keine Moral. Und dass der irgendwie vollkommen wäre und in einem Garten Eden gelebt hätte, das ist ja das reinste Märchen. Und wenn es keinen Sündenfall gab, dann brauche ich auch keine Erlösung. Ja, wenn nichts kaputt ging, muss man es auch nicht reparieren. Also wusste ich nicht, wofür ist dieser Jesus eigentlich gestorben. Ich habe Jesus später trotzdem kennengelernt, habe mich von dieser Lehre der Evolution gelöst, weil ich denke, dass in jedem Teil dieser Lehre unbewiesen und unbeweisbar ist, sondern die Bibel eher das beschreibt, was in der Wirklichkeit geschieht, dass es konstante Arten gibt, die sich nicht verändern, höchstens aussterben, aber nicht neu dazukommen. Und insofern vertraue ich Gottes Wort, aber eigentlich habe ich mich hier auch über das Kreuz gestellt. Ich wusste, es ist eigentlich überflüssig. So dachte ich. Aber ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Andere Leute denken, ich habe doch keiner Fliege was zuleide getan. Wofür muss dann so ein Gottessohn für mich sterben? Das ist doch absolut überflüssig. Solch einen Aufstand zu machen, nur für die paar Dinge, die ich vielleicht mal nicht in Ordnung gebracht habe. Ja, ich kenne also Ihre Beziehung zu dem Kreuz nicht. Jesus betete auf jeden Fall, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann sah er seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, also den er besonders, ja, noch in seiner Beziehung mochte, Johannes, und sagt ihr, Weib, siehe dein Sohn. Jesus war ja der Älteste, er hatte ja Geschwister, mehrere Schwestern und Brüder. Und der Älteste sorgte wohl für die Mutter, der Vater wird nicht mehr erwähnt, insofern wird er wohl schon gestorben gewesen sein. Und er sagt, Weib, siehe dein Sohn. Und dem Jünger sagt er, siehe deine Mutter. Finde ich interessant, wenn in einer familiären Beziehung durch eine Glaubensbeziehung eine Erweiterung geschieht. Wenn jemand spürt, ich gehöre nicht nur biologisch zu irgendeiner Familie, sondern da gibt es noch andere Gläubige und mit denen trete ich in einen ganz engen Kontakt, vielleicht sogar der Fürsorge, der Liebe. Und das ist schön, wenn deutlich wird, Jesus erweitert so etwas. Es stand in Johannes 19, 26 und 27, Weib, siehe dein Sohn. Ja, dann wurde Jesus ja mit zwei Verbrechern gekreuzigt. Da stand schon bei diesem Gottesknecht, bei Jesaja, dass er unter die Übeltäter gezählt würde. Und der eine hat ihn verspottet und der andere sagte, denke doch bitte an mich, wenn du mit deiner Königsherrschaft kommst. Ist interessant. Denke bitte an mich, wenn du mit deiner Königsherrschaft kommst. Was stand auf diesem Kreuz oben drauf? Er wäre der König. Das hat einer tatsächlich geglaubt. Nicht nur ein Pilatus, um jemanden zu verspotten, sondern er hat es geglaubt. Und Jesus sagt ihm dann in Lukas 23, 43, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Stellen Sie sich vor, da ist ein Verbrecher, der jetzt in wenigen Stunden stirbt und dann verspricht Jesus ihm das Paradies. Das heißt, in der Beziehung zu diesem Mann macht er eigentlich zwei Dinge. Einmal wird deutlich, dass er Schuld vergibt und zum anderen, dass er Aussagen über den Tod hinaus macht. Ja, Sie machen auch viele Aussagen, wo Sie sagen, wir treffen uns heute. Mittag zum Fahrradfahren, zum Kaffee trinken, um in den Zoo zu gehen oder irgendetwas zu machen. Aber jenseits des Todes eine Aussage zu machen, wäre aus unserer Sicht reine Willkür und gar nicht nachzuvollziehen. Er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, überlegen Sie mal, warum dieser Mann ins Paradies kam. Er war ein Verbrecher. Der erste Mensch, der ins Paradies kam, war ein Verbrecher. Wenn Sie das einfach nur mal gedanklich sich durch den Kopf gehen lassen. Also nicht einer, den irgendein Kirchenoberhaupt heilig gesprochen hatte, nicht ein moralisches Vorbild, nicht ein religiöser Eiferer, nicht einer, der jeden Sonntag im Gottesdienst war, nicht einer, der so und so viel Geld gespendet hatte und das beim Finanzamt dann geltend machen konnte, sondern ein Verbrecher war der Erste, der ins Paradies kam. Das Totenreich, in das wir kommen, wenn wir gestorben sind, hat zwei Abteilungen. Das Totenreich kann man auf Griechisch Hades nennen. Hades nenne ich aber jetzt mal die schlechtere Abteilung dieses Reiches. Und das Paradies wäre dann die gute Abteilung. Nicht zu verwechseln mit Himmel und Hölle. Heute ist noch niemand in dem Himmel in dem Sinne und in der Hölle, weil das erst nach der Auferstehung geschieht und die ist noch nicht gewesen. Und nach dem jüngsten Gericht erst die Hölle belegt wird und das jüngste Gericht ist auch noch nicht gewesen. Das heißt, wir kommen nach dem Tod in das Totenreich. Ja, also da wird einem noch am Ende seines Lebens das Paradies versprochen. Denken Sie an all die Paradiesversprechungen, wenn Sie eine Werbezeitung aufschlagen, das Schlemmerparadies und das Schlafparadies und Massageparadies und was es da sonst alles gibt. Und dann gibt es noch Leute, die Paradiesvögel sind und bei der Love Parade irgendwo mitmachen. Es gibt also überall Paradies, aber dahinter steckt ja eigentlich die Sehnsucht nach Geborgenheit, die Sehnsucht, sich wohlzufühlen, nach Harmonie, nach Anerkennung, nach Frieden. Und die können wir auf Dauer uns gegenseitig leider nicht erfüllen, nur ansatzweise. Ja, interessant jetzt die Frage an Sie persönlich. Ich hoffe doch, dass Sie auch alle an Gott glauben oder auf diesem Weg sind. Die Frage, warum sollte Gott Sie ins Paradies aufnehmen? Das ist ja eine ganz persönliche Frage. Wer weiß, wie lange wir leben? Warum sollte Gott Sie ins Paradies aufnehmen? Ja, eine gute Frage. Weil Sie so wenig Fehler gemacht haben? Weil Sie 30 Mal Blut gespendet haben? Weil Sie getauft sind? Nein, weil Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das heißt, ich bin die Tür der Vergebung zu Gott. Wenn du mich kennst, hast du alles, was du brauchst. Nicht, weil du so wenig Fehler gemacht hast, kommst du ins Paradies, sondern weil ich dir die Tür öffne durch Annahme und Vergebung. Und dann hoffe ich, dass sich doch viele unter uns auf dieses Paradies freuen, dass sie sagen können, das Schönste kommt noch. Es ist auch heute vieles schön mit Menschen, die wir lieben, aber das Schönste kommt noch. Ja, ich habe persönlich mit zwei Leuten kurz vor ihrem Tod gebetet. Ja, die waren der eine aus Obertshausen, der andere nicht. Und sie sind dann kurze Zeit danach gestorben. Wenn dieses Aufnahmegebet, wo sie Jesus ihr Leben anvertraut haben, wirklich echt war und auch zu einer Annahme von Jesus führte, dann hätten sie ganz am Ende ihres Lebens noch diese offene Tür entdeckt, obwohl ihr ganzes Leben ohne Jesus gelaufen ist. Ja, also interessant, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Schönste kommt noch. Das war ein Mann ohne moralische Leistung. Er hatte nichts mitzubringen, aber er wurde angenommen. Dann ruft Jesus ganz laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Steht in Markus 15, 34 und Matthäus 27, 46. Ja, hier wird die Beziehung zum Vater angesprochen, aber auch die Beziehung zu ihrer und meiner Sünde. Sünde bedeutet losgelöst von Gott leben, sozusagen Gott verlassen leben. Nicht, dass Gott sie verlassen möchte. Wir haben Gott verlassen und gehen lieber unseren eigenen Weg. Ja, und Jesus sollte ja in seinem Tod unsere Sünde tragen. Und Sünde heißt Trennung von Gott, Gott verlassen sein. Und jetzt hat er zum ersten Mal in seinem Leben erfahren, wie das ist, wenn man Gott verlassen ist. Allerdings nicht nur so, wie Sie und ich das erleben, denn er trug ja nicht die Sünde eines persönlichen Menschen, sondern die Sünde aller Menschen, auch von Ihnen. Ist für uns ein bisschen schwierig, weil wir erst 2000 Jahre nach Jesus leben. Aber in der Ewigkeit ist alle Zeit gleichzeitig. Insofern überhaupt kein Problem. Ja, er erfuhr, wie das ist, von Gott verlassen zu sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Israel gab es den großen Versöhnungstag, Yom Kippur genannt. Yom heißt der Tag, Kippur Bedeckung. Also der Tag, an dem die Sünde des Volkes bedeckt wurde durch das Blut eines Sündenbockes. Sie kennen die Rede vom Sündenbock, das stammt von diesem Opfertag Israels her, Yom Kippur. Da wurde ein Ziegenbock genommen, ihm wurden die Hände aufgelegt durch den Priester und er hat die großen Verfehlungen des Volkes über ihm bekannt. Wäre interessant, wenn wir mal so eine Liste schreiben würden, was wir dann für Deutschland im Moment mal so aufschreiben würden und wie viele Tage wir dafür brauchen würden, weiß ich nicht. Es liegt aber an Ihnen und mir. Ja, die Verfehlungen wurden bekannt, sozusagen auf das Tier übertragen. Das wurde dann geopfert und der Hohepriester ging mit dem Blut dieses Opfertieres in das Allerheiligste und hat es 7-mal auf die Deckplatte der Bundeslade gesprengt. Die war aus Gold, sah also hinterher wahrscheinlich nicht mehr so schön aus. Und in der Bundeslade lagen die 10 Gebote, die ja täglich gebrochen wurden von Israel. Und jetzt wurde sozusagen auf die gebrochenen Gebote das Blut eines Opferlammes gesprengt, mit der Bitte an Gott um Vergebung. Der zweite Ziegenbock, der zweite Sündenbock, über dem wurden auch die Sünden bekannt. Und dann wurde er von einem Mann in die Wüste geführt und dort freigelassen. Sozusagen zurück an den Absender geschickt, die Wüste als Ort des Bösen. Und Jesus hat beides erlebt. Er war der Sündenbock, er hat sein Blut vergossen für uns und er wurde von Gott verjagt. Warum hast du mich weggejagt, verlassen? Aber gerade deshalb glauben wir, dass er die Sünde auch wirklich aus der Welt getragen hat. Lieblingsvers von mir ist 1. Petrus 2, Vers 24, wo es heißt, dass er unsere Sünden an seinem Leib selber an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir von den Sünden loskämen. Insofern, wenn ich ihn um Vergebung bitte, für irgendetwas sage ich immer gleich, vielen Dank, dass du das mitgenommen hast an dein Holz und dass ich das jetzt los bin. Ja, dass er getrennt von Gott war, wurde auch deutlich, dass mittags ab der 6. Stunde, das heißt von 12 Uhr bis 15 Uhr, eine Finsternis war auf der Erde. Die Sünde ist ja immer irgendetwas Finsteres, was nicht unbedingt mit Licht zu tun hat. Ja, dann rief er laut, mich dürstet. Da wurde so die Beziehung des menschlichen Körpers auch deutlich in Johannes 19, 28. Aber vielleicht war es nicht nur der äußere Durst, sondern er war von der Quelle des Lebens getrennt, von seinem Vater. Und vielleicht spürte er auch einen inneren Durst, dieses Verlangen. Wie schön wäre das doch, wenn ich da wieder gestärkt würde von diesem wunderbaren Vater, was im Moment aber nicht geschah. Er rief dann, es ist vollbracht, Johannes 19, Vers 30. Ja, griechisch heißt das Tetelestai und es war eine Formulierung, die man früher unter bezahlte Rechnungen schrieb. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwo ein Haus gebaut, Riesenschuldenberg, Hypothek aufgenommen und irgendwann käme dann unter diese Rechnung drunter, es ist alles bezahlt. Und dann, ja, dann werden Sie sichtlich größer sagen, jetzt habe ich es endlich hinter mir. Aber dann haben Sie alles selber bezahlt, es sei denn, Sie hatten irgendeinen reichen Onkel oder ein tolles Erbe gemacht, was Ihnen das ermöglicht, das vorzeitig zu löschen. Jesus hat Ihre und meine offenstehende Rechnung über Ihre und meine Schuld vor Gott bezahlt mit der Hingabe seines Lebens. Ja, ist die Frage, war das nötig? Wir haben hier viele elektrische Leitungen in der Kirche. Wenn nur an einer Stelle eine Leitung unterbrochen wäre, wäre ein Kurzschluss da. Da brauchen Sie keinen Meter zu entfernen, nur an einer einzigen Stelle etwas zu durchtrennen oder was weiß ich, wo ein Kabel nicht mehr festgeschraubt ist oder verlötet und schon funktioniert es nicht mehr. Die Bibel sagt, wer alles hält, Jakobus 2, Vers 10, und sich nur in einem verfehlt, ist in allem schuldig. Das heißt, wenn Ihr Leben nur an einer einzigen, winzigen, kleinen Stelle von Gott getrennt wäre, durch einen winzigen, kleinen Fehler, wäre schon alles hinüber, die ganze Verbindung tot. Und wenn Sie ehrlich sind, haben Sie mehr als einen kleinen Fehler, ich auch. Und dann zu sagen, da ist einer, der hat das alles repariert. Der hat gesagt, ich lasse das alles auf meine Rechnung schreiben und ich bezahle dafür, denn der andere kann sowieso nicht bezahlen. In der Bibel steht, dass es Vergebung nur gibt, wenn Blut fließt. Jetzt stellen Sie sich vor, wie viele Fehler Sie schon gemacht haben. Und Vergebung gäbe es nur, wenn Blut fließt. Ihr Blut kann nicht fließen, weil Sie ein Sünder sind. Sie können nicht Sünde mit Sünde aus der Welt räumen. Es könnte nur Blut fließen von einem, der ohne Sünde ist. Und da gab es nur einen. Das ist Jesus. Ich hoffe, dass mancher das entweder neu oder wieder neu versteht und sich einfach herzlich bedankt bei Jesus. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du diese Rechnung bezahlt hast. Du warst der Einzige, der das konnte. Und ich freue mich darüber und lobe dich. Es ist vollbracht, es ist bezahlt. Natürlich auch, ich bin am Ziel, ich habe meine Lebensaufgabe erfüllt. Ja, und dann steht bei manchen Evangelisten nur, dass er mit einem lauten Schrei starb. Bei Lukas 23, Vers 46 steht allerdings mit lauter Stimme, dass er schrie, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Am Ende steht also wieder die Beziehung zum Vater und zu wissen, wie es weitergeht, entscheidet dieser Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt, er wusste, dass er jetzt ins Totenreich geht, aber nur der Vater würde ihn auferwecken. In der Bibel steht nicht unbedingt, dass Jesus auferstanden ist, sondern dass er auferweckt wurde. Eine Passivformulierung. Der Vater hat ihn aus dem Tod wiedergebracht. Er starb in der 9. Stunde. Die Finsternis dauerte von der 6. bis zur 9. Stunde. In der Bibel hat jede Zahl eine Symbolik. Zahl 6 ist die Zahl des Menschen, damit natürlich auch des Unvollkommenen, letztlich ja auch der Sünde. Ab der 6. Stunde war es finster auf der Erde. 9 ist die Zahl der Frucht in der Bibel und Jesus starb in der 9. Stunde. Wenn Sie persönlich heute einen Glauben an Jesus haben, ist das eine Frucht seines Todes und seiner Auferstehung, dass er ihre Sünde getragen hat, dass er wiedergekommen ist und in ihnen lebt. Als er starb, zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Das waren ungefähr 10 Meter, die da zerrissen, von oben bis unten. Also nicht von unten bis oben, da hätte ja unten einer dran gezogen, sondern von oben bis unten. Ich weiß nicht, wir haben sicher Bauleute unter uns, die sagen könnten, wie hoch diese Kirche ist. Schätze mal vielleicht 8, maximal 9 Meter. Also der Vorhang wäre höher gewesen als dieses Kircheninnendach. Und der trennte das Allerheiligste vom Heiligen. Das heißt, dahinter war sozusagen die Gegenwart Gottes. Und wenn der Vorhang jetzt zerrissen war, konnte man also ohne getrennt zu sein direkt zu Gott kommen. Insofern konnte Jesus von sich her auch sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, in welcher Beziehung Sie zu diesem Kreuz stehen, zu Jesus, weiß ich nicht. Es ist das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte, soweit ich das verstehe. Und das wichtigste Ereignis für jemand, der es persönlich kennenlernt. Ob Sie Ihr Kreuzworträtsel persönlich schon gelöst haben und wenn, dann wie, weiß ich auch nicht. Aber es ist hilfreich und ein ganz großer Segen, diesen Jesus zu loben, ihm für diesen Tod zu danken, aber auch zu wissen, dass er heute da ist und ein Ansprechpartner und Lebenspartner ist für Ihr und mein Leben. Ich werde die Predigt schließen mit einem Gebet, Jesus danken für seinen Tod, aber auch ihm sagen, dass ich gerne mit ihm unterwegs bin. Wenn Ihnen das auch wichtig ist, sprechen Sie es mit. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, ja, für deinen Sühnetod am Kreuz. Ich danke dir, dass du dort schon vor langer Zeit auch meine persönliche Sünde getragen hast. Ich danke dir für das offene Tor auch zu diesem Paradies hin. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und freue mich, dass ich mit dir leben kann. Amen.